Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Heute sehe ich euch irgendwie besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Andere Lichter oder ich stehe woanders. Jetzt nicht ändern. Nein. Ach Claudi, ich will dich ehren. Ich will dich wirklich ehren für das, was du trägst an Weite. Das habe ich so gedacht, wie ich dich heute Morgen, ich habe dich nicht beobachtet, aber geschaut und dachte, wow, echt, du trägst so eine Weite. Und das ist nicht unbedingt so normal, vor allem in charismatischen Gemeinden, dass man so eine extreme Weite trägt, von kontemplativ bis wirklich in himmlische Räume gehen. Und ich ehre dich dafür, dass du das wirklich trägst und dass du es weitergibst und dass du drüber sprichst und dass deine Leidenschaft wirklich für Einheit ist. Das berührt mich doppelt, weil ich an einem Ort bin, wo das wirklich unser Herz ist. Und das mich auch wirklich überführt hat an vielen Stellen, ja. Also, wo ich mit Menschen in Kontakt kam, die komplett anders waren als ich und wirklich auch, wo ich wirklich sagen muss, es gibt manche Dinge, die glaube ich, also, nee. Ja. Ja, und dann ist man konfrontiert und denkt, okay, die beten an wie ich. Was mache ich jetzt damit? Mit meinem Kopf, der sagt, na, das kann ja gar nicht sein. So, ja. Und das hat, ich musste so oft Buße tun in den letzten 11 Jahren, die ich jetzt im Gebetshaus in Augsburg bin. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mich an diesen Ort geführt hat. Und das ist echt anstrengend. Es ist manchmal viel leichter, wenn man mit Leuten zusammen ist, die genauso ticken wie man selbst. Aber ich bin extrem überführt seit vielen Jahren, dass wir nur in Reife kommen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. So, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber es war mir wichtig, das nochmal zu sagen. Claudi, ach, ich habe dich einfach echt lieb. Du bist eine Freundin geworden und es ist schön. Und ich mag euch als Gemeinde. Ich habe gesagt, wann war ich das letzte Mal hier? Das war 3 Monate, glaube ich, nachdem Bruno gestorben ist. Und boah, mein Herz ist so mit euch geschmerzt einfach. Ja, mein Papa ist auf ähnliche Weise gestorben, aber ein bisschen andere Situation. Von dem her fühlt man dann sowieso doppelt mit. Ja. Und wie schön, dass wir uns heute wiedersehen und dass ich hier sein darf. Und ach, ich ehre euch alle dafür, dass ihr da seid. Das war so stark, Max, echt, das Wort, das du gesagt hast. Ich kann nur Ja und Amen dazu sagen. Es hat mich selber sehr berührt, weil ich wirklich gespürt habe, ja, das ist echt der Herr, der zu euch spricht. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles hier raus multipliziert wird. Also ist so schön, hier zu sein. Vielen Dank. Und ich werde mich kurz fassen. Ja. Ja. Claudia hat mir Angst gemacht. Nein. Ich will kurz beten und möchte mit euch über Gebet sprechen. Vater, danke, dass du da bist. Du bist der Gott, der ist. Und Vater, danke, dass du es liebst, mit uns zu sein. Und ich bete, dass unsere Herzen offen sind und dass unsere Ohren hören und unser Geist empfangsbereit ist. Im Namen Jesu, Amen. So. Kurze persönliche Geschichte, meine Geschichte mit Gebet. Ich bin seit 19 Jahren in Gebetshäusern, seit 17 Jahren Vollzeit. Und ich habe gerade noch mal gedacht, ich glaube, ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich mal Vollzeit in einem Gebetshaus bin. Ich hatte eigentlich den Plan, dass ich Vollzeit in Sevilla bin, in Südspanien. Dort habe ich eine Zeit lang studiert und da irgendwie kulturell als Kunsthistorikerin arbeiten werde. Im schönen Süden, jetzt sitze ich in Bayern, in Augsburg. Gut, das ist jetzt nicht ganz furchtbar schrecklich, aber aber es gibt auch Orte, die noch schöner sind und kulturell spannender, wobei geschichtlich für unser Land Augsburg echt nicht unwesentlich ist. Von dem her, ich bin sehr dankbar, dass ich in Augsburg gelandet bin, aber das war überhaupt nicht der Plan. Und Gebet habe ich kennengelernt durch meine Oma. Und meine Oma war im pietistischen Glauben ganz tief, die hat so eine Bibel gehabt, Und hinten drin gefaltet ein Tuch mit so Blümchen drauf, das habe ich nie vergessen, das hat sie immer angezogen, wenn sie gebetet hat. Meine Oma hatte Listen in ihrer Bibel und die hat sie gebetet, bis sie gestorben ist. Und ich glaube, dass ich nicht hier wäre ohne die Gebete von meiner Oma. Und das Verrückte ist, die Geschichte geht noch weiter zurück. Das sind ja Segenslinien. Ihre Mutter war total katholisch sozialisiert. Neuburg an der Donau, schönes Oberbayern, das wahre Bayern. Gabriela, ich habe in Erlangen studiert. Aber so, na, das habe ich, ich habe schon mal gesagt, auch das ist Niederbayern, irgendwie was Oberbayern war, und da habe ich sofort einen auf den Deckel gekriegt, also muss sehr aufpassen. Aber ich komme aus Baden und das ist auch schwierig, wenn dann jemand sagt, ich bin ja Badenser oder sowas. Ja. Von dem her, wir sind da alle nicht frei davon. Aber zurück zur Geschichte, die war katholisch und hat meiner Oma wirklich Rosenkranz gebetet, so das Typische, was man halt, na, wenn man katholisch ist, was man lernt. Und die hat zu meiner Oma gesagt, erst wirst du dich bekehren und dann deine Schwester. Und genau so war es. So, jetzt geh mal damit um. Meine Oma, pietistisch, mit Kopftuch gebetet, sehr gesetzlich. Aber hat Menschen echt geliebt und hat so ein unglaublich dienendes Herz gehabt. Und sie war wirklich eine Fürbitterin. Meine Mama ist eine Fürbitterin. Ich bin eigentlich überhaupt keine Fürbitterin. Das merke ich immer wieder. Ja, ich bin eher jemand, der sagt, so jetzt, zack, durchbrechen, weitergehen. Ja? Also ihr fragt mich, was ich in einem Gebetshaus mache. Ich hoffe, dass ich euch gleich ein bisschen Einblick geben kann. Aber was ich sagen will, was ich kennengelernt habe oder wie ich Gebet kennengelernt habe, war tatsächlich in Donauwörth bei meiner Oma zu Hause. Und da war der Bruder Blaurock, so hieß der tatsächlich. Und es waren hauptsächlich alte Menschen. Es waren eigentlich nur alte Menschen. Es gab sogar eine ganz, ganz alte Omi, die immer einen extra Stuhl gekriegt hat mit so einem Schemel, dass sie ihren Fuß drauflegen kann. Und es war immer eher so sehr schwer und sehr traurig und so, oh Herr, wir sind so schön, also so ein bisschen, und ich dachte immer, oh je, also ich fand das immer, ich habe schon als Kind gespürt, boah, das ist irgendwie total, tief durchatmen. Heute habe ich eine unglaubliche Wertschätzung dafür, eine unglaubliche Wertschätzung, auch für die pietistische Bewegung. Ich finde nicht alles toll, überhaupt nicht, so, das ist kein Plädoyer in irgendeine Richtung, aber einfach um zu sagen, hey, vielleicht geht's euch auch so, dass ihr Gebet eher verbunden habt, das sind halt die älteren Herrschaften, die halt wirklich auch treu dranbleiben der Gemeinde. Und ich will heute über Gebet sprechen, ein bisschen aufräumen mit Mythen und mal schauen, was ist eigentlich Gebet? Und dann würde ich am liebsten so ganz kurz ein paar Formen anschauen, aber dann möchte ich mit euch eigentlich mal unseren Körper anschauen. Denn das ist der Ort, wo Gebet stattfindet. Und ich hoffe, dass wir dann in einer guten halben Stunde fertig sind. Herr, hilf! Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass man denkt, na, also ich meine, das erste Mythos, ja, dazu bin ich nicht berufen. Ich erinnere mich, wie ich versucht habe, Partner zu finden. Ich lebe von der Vorsehung. Das heißt, ich habe einfach Partner, die sagen, Christiane, das, was du tust, das finde ich absolut wesentlich. Und deswegen, ich kann es nicht selber machen. Ich kann mich nicht in diesen Dienst stellen. Aber ich unterstütze dich finanziell und setze dich frei, dass du deinen Dienst machen kannst. So funktioniert es bei uns im Gebetshaus und in vielen anderen Orten. Und ich erinnere mich 2006 vielmehr, als ich eben dann angefangen habe, meine Vision weiterzugeben, Flyer gemacht und so, dass Leute dann sagen, ja, hey, das ist so toll, dass du das machst, aber ich bin dazu nicht berufen. Ja, also der erste Mythos, ich bin dazu nicht berufen. Der zweite, das habe ich gerade schon gesagt, hey, das ist was für die Älteren, die nichts anderes mehr zu tun haben, die vielleicht im Rentenalter sind und die haben ja Zeit. Ja. Das dritte Mythos, das ist langweilig. Ja, aber ich weiß nicht, mir ging das auch so. Also ich habe halt Dinge erlebt, wo ich dachte, vielleicht seid ihr schon ganz woanders. Sehr gut. Aber es ist manchmal auch so notwendiges Übel, hey, komm, bet mal halt noch. Ja. Oder, Gebet ist gleich Fürbitte. C.S. Lewis sagt, Gott möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Dinge richten, die Ewigkeit selbst und in die Gegenwart, in dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Gott möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Dinge richten, die Ewigkeit selbst und die Gegenwart, der Punkt, in dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Und ich behaupte, dass Gebet genau das ist. Es ist im Hier und Jetzt und wir berühren die Ewigkeit. Denn Gebet ist immer jetzt. Du kannst nicht in der Zukunft beten und du kannst auch nicht in der Vergangenheit beten. Wenn du betest, dann musst du da sein. Deine Worte sind im Jetzt. Du bist im Jetzt. Gebet ist hier und jetzt, immer in der Gegenwart. Gebet ist ausgesprochene Gemeinschaft mit Gott. Gebet ist nicht Fürbitte. Fürbitte ist eine Form von Gebet. Aber wenn wir glauben, dass Fürbitte das ist, was Gebet ausmacht, dann haben wir überhaupt nicht verstanden, was Gebet ist. Denn Gebet ist in erster Linie Verbundenheit mit Gott. So, geht mal kurz zurück in der Geschichte, als Gott den Menschen geschaffen hat. Der Mensch ist das Einzige, was Gott mit seiner Hand geformt hat und mit seinem Mund berührt hat, mit seiner Nase und Atem in den Menschen eingeatmet hat. Und dann hat er ihn gesetzt an einen Ort und hat ihm gesagt, hey, den sollst du bewahren und den sollst du bebauen. Der war nicht fertig. Ja, es war nicht so, dass er ihn in einen fertigen Garten gesetzt hat und alles war schon da, sondern er hat ihn mit Gott, der Mensch und Gott gemeinsam, das war die Idee von Eden. Nicht der Mensch für Gott, sondern der Mensch mit Gott. In Verbundenheit, der Mensch hat Gott gesehen, der Mensch hat sich nicht hinterfragt, der Mensch war einfach da. Der hat nicht überlegt, was ist übermorgen und was war gestern, sondern der war tatsächlich einfach da mit Gott. Der hat ja nicht mal gemerkt, dass er nackt ist. Das war überhaupt keine Frage. Es hat ihn gar nicht interessiert. Es war kein Thema. Es ist erst Thema geworden, wie jemand anders gesagt hat, wie dieser Sündenfall passiert ist. Und auf einmal sie ein Verständnis bekommen haben, außerhalb von Gott, weil sie sich auf sich selbst verlassen haben und Entscheidungen getroffen haben außerhalb von Gott. So, Gebet in der Essenz ist Verbundenheit mit Gott. Das heißt, dass wir gemeinsam mit Gott sind erstmal. Nicht tun, schwierig, vor allem in der charismatischen Gemeinde. Ja, also ich komme da selber her, deswegen kann ich es auch manchmal kritisch sagen. Und ich liebe all das, was wirklich nach draußen, wenn es draußen ist. Aber wir müssen gerade, wir brauchen dieses Ohr von Sein. Weil unser Automatismus, unsere Stärke ist, dass wir wirklich mit Power extrovertiert nach außen Dinge bewegen wollen. Und das ist super gut, das brauchen wir. Aber wir brauchen dieses Ohr, wir brauchen mindestens so einen starken Muskel, der sein lernt. Denn das ist, was das Gebet ist, das ist Sein. Ich will mal kurz eine Übung mit euch machen. Macht doch mal die Augen zu. Und seid einfach mal still. Für eine Minute. Ich sag euch Bescheid. Und ich will, dass ihr gar nichts macht, an nichts denkt, nicht versucht, euch auf irgendwas zu fokussieren, nicht zu soaken, gar nichts zu machen, sondern einfach nur da zu sein für eine Minute. Okay, für wen war es easy peasy? Wer hat schon vor einer Weile gedacht, okay, die Minute müsste doch jetzt eigentlich rum sein? Danke, dass ihr ehrlich seid. Für wen war es so, ja, halb? Eine der schwierigsten Übungen für den Menschen ist es, da zu sein. Wir sind gut darin, nach vorne oder nach hinten zu schauen, aber in der Gegenwart wirklich präsent zu sein. Ich meine nicht nur, unser Körper ist halt da, wirklich anwesend zu sein, fällt uns schwer. Woran liegt das? Habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade gemerkt, unsere Gedanken sind überall und nirgends. Wir haben ein 24/7 Kopfkino und wir können da auch nichts dagegen machen. Das ist die schlechte Nachricht. Wir können es nicht abstellen, das ist da. Unsere Gedanken zu fixieren ist schier unmöglich. Und unser Körper, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten von uns wollen ihn gar nicht wirklich spüren. Die Vergangenheit verklärt sich, je weiter wir zurückschauen. Auf einmal ist alles toll. Und wie wir aber damals da waren, war es gar nicht so toll. Es ist spannend. Je weiter wir zurückdenken, weil unser Gehirn über die Zeit filtert. Und langfristig eher die guten Momente im Bewusstsein bewahrt und verankert, und das ist ja auch irgendwie gut. Die Zukunft scheint weit weg und wir können sie mit Idealen füllen, die uns in einer Art Schwebezustand halten, wo wir letztendlich aber nirgends ankommen. Leben findet tatsächlich in der Gegenwart statt. Denk mal drüber nach. Du kannst nur diesen Augenblick leben. Ich hatte so ein echt für mich einschneidendes Erlebnis eines Tages im Gebetsraum. Ich saß da und hatte auf einmal diesen Gedanken, ich kann nur Jesus in diesem Augenblick lieben. Nur jetzt. So 2 Sekunden vorher ist schon rum. Eine Minute später kann ich noch nicht beeinflussen. Vermutlich sitze ich noch da. Vermutlich. Aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann Jesus nur im Hier und Jetzt lieben. Ich kann nur jetzt die Entscheidung treffen, da zu sein. Das war so eine krasse Realisierung für mich, ja, weil meine Geschichte ist nicht eine von, ja, ich liebe es, da zu sein. Vermutlich, ich vermute, den meisten von euch geht's genauso, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Dass wir wirklich total ruhelos und rastlos sind. Und entweder hängt uns unser Trauma der Vergangenheit hinterher oder wir denken, oh, in der Zukunft, wenn ich irgendwo mal da angekommen bin, dann ist es gut. Und dann wird Jesus auch mich sehen und mich lieben. Der größte Schrott überhaupt. Weil das bist du nie. Verstehst du? Du bist nie dieses Ideal. Du bist immer nur die und der du jetzt gerade bist. Und als die und als der du jetzt gerade bist, kannst du Gott lieben. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Natürlich wird Gott, ja, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber die Herrlichkeit, die du jetzt hast, ist die du ihm geben kannst. Punkt. All deine Schwäche, all das, was ungelöst ist, all das, was weh tut, all das, was schmerzt, all das, was dich freut, all das, was dich beschäftigt, das ist, was da ist. Und in dem Hier und Jetzt ihn zu lieben, das ist Gebet. Wir lieben Kontrolle und Gewissheit, oder vor allem als Deutsche. Wir wollen es schon irgendwie im Griff haben, auch als Christen, obwohl wir ständig sagen, Herr, wir geben dir alles hin. Ja, mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Ja, und in der nächsten Sekunde überlegen wir schon und planen wir schon, wie wir es selber machen könnten. Wir sind echt total irre manchmal. Ja, ja, also ich denke manchmal, wow, wenn wir wirklich nur die erste Zeile von vielen Liedern, die wir singen, echt leben würden, dann wäre das schon eine wahnsinnige Revolution. Und Gott liebt uns da drin, ja, sonst hätten wir überhaupt keine Chance. Wir sind halt auf dem Weg und Gott liebt uns da drin. Aber es tut uns nicht weh, wenn wir ein bisschen realistischer werden, in einer guten Weise und wirklich mehr da sind, als die, die wir sind und nicht was hinterherrennen oder halt na so in dieses reingehen. Und das reingehen ist manchmal total richtig und wichtig und dran, wie wir es so schön sagen bei uns, gell? Aber es ist nicht die Essenz dessen, wer du bist. Dann gehst du raus aus dem Gottesdienst und danach denkst du, irgendwie ist es leer. Weil du lebst nicht von außen nach innen. Du lebst nicht von dem charismatischen Gefühl der Situation, das wir brauchen. Aber wenn es uns definiert und wenn es unsere Entscheidung bestimmt und unser Leben, dann haben wir ein richtiges Problem, weil es nicht verlässlich ist. Das Leben ist voller Ungewissheit. Wenn wir bewusst in der Gegenwart sind, dann spüren wir etwas davon, weil wir eben da sind. Und mit uns alles, was schön ist, alles, was anstrengend ist, nämlich der, der neben mir sitzt, singt schief. Es ist viel zu laut hier. Kann jemand endlich die Anlage runterschalten, damit ich anbeten kann? Das Lied ist einfach jetzt zum 100. Mal, ich kann es nicht mehr hören. Ja, können wir echt mal einfach ein bisschen das Repertoire verändern? Ja. Wenn du hier bist, dann spürst du auf einmal, oh, da hinten tut es auch weh. Ja. Oh, und da tut es ganz schön weh. Schnell wieder singen, Herr, ich gebe dir alles hin. Ablenken, irgendwie, juhu, ja, damit ich es ja nicht spüre, dass eigentlich mein Herz weint. Und ich habe keine Kontrolle. All das ist da, wenn wir in der Gegenwart sind. Und wisst ihr was? Da ist Gott. Und hat kein Problem damit. Wir haben es. Unsere Ideale. Darum fliehen wir in die Zukunft oder hängen in der verklärten Vergangenheit. Darum stürzen wir uns in die Arbeit oder fliehen in YouTube, Binge-Watching von Friends oder anderen Serien. Wir fangen an zu essen, Schokolade in uns reinzumampfen oder zu McDonald's. McDonald's wird unser bester Freund. Wir lenken uns ab, wie es nur irgendwie geht. Als Christen, die ich liebe. Ich bin selber einer davon. All das, was ich euch erzähle, ist my story. Ich stehe hier nicht und sage euch, wie die Welt funktioniert. Das ist meine Geschichte. Ich weiß von so vielen Menschen, denen ich über die Jahre begegnet bin, dass das ihre Realität ist und dass sie nichts mehr ersehnen, als eigentlich bei sich zu wohnen und eigentlich Gott wirklich zu erfahren. Versteht ihr? Weil der Punkt ist ja, all das fließt von hier. Ja, Eden ist nicht weg. Jesus ist Fleisch geworden, um Eden wiederzubringen. Die Fülle Gottes im Menschen. Nicht explodiert. Das ist für mich ein Wunder, wie das ging. Dass die Fülle Gottes in einen menschlichen Leib geht. Ja, und das heißt, so wie Jesus sind wir in dieser Welt, in 1. Johannesbrief 4. Das heißt, die Fülle Gottes, wenn wir Jesus angenommen haben, die Fülle Gottes wohnt in uns. Sie mag nicht freigesetzt sein, aber sie wohnt in uns. Ja, das heißt, wenn wir nicht da sind, wo können wir Gott begegnen? Weil Gott ist da. Wo bist du? Wir sagen, oh Herr, ich will mehr von dir. Und er sagt die ganze Zeit, ich bin ja da, ich würde es dir gern geben, aber du bist nie da. Oh Herr, was will ich alles wollen? Wir fangen an zu reden. Und der Herr, hallo. Ja, erinnert ihr euch an Elia? Die Stimme war nicht, Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht in all dem, was wir doch immer erwarten, wie Gott es macht, ja, der Feuerregen. Ja, Gott, come on, Herr, jetzt hier mal richtig Power. Und Gott sagt, Herr, ich bin hier, wenn du einfach mal ruhig bist und aufhörst, in Sprachen zu beten. Wenn du einfach mal aufhörst zu singen und ich bin für all diese Dinge, dann kannst du mich vielleicht auch hören. In dir. Weil ich würde dir gern in dir begegnen, weil ich mag das. That's the problem. Wir mögen es nämlich nicht. Weil wir wären gern besser, wir wären gern dicker, wir wären gern dünner, wir wären gern größer, wir wären gern kleiner, wir hätten gerne eine Brille. Ich wollte immer eine Brille. Jetzt brauche ich eine. Jetzt finde ich es doof. Und vergesse sie. Ich bin in der 9. Klasse, habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft, wo man die Gläser hochklappen konnte. Ja, weil das fand ich cool, dann hatte ich eine Brille. Ja, ja, das war in den 90er Jahren. Die coolen Zeiten. So, hier ist, was wir tun. Ablenkung. Irgendwie Ablenkung. Hey, guck mal, da steht jemand, dem geht es nicht so gut, dem bete ich gleich mal für den. Na, 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 dass es dir besser geht. Und dann fühle ich mich gleich besser, weil ich mich mit dem verbinde. Irgendwie, ja, kann ich meinen Schmerz dann auch da reinlegen. Ja? Also ich sage es bewusst ein bisschen schwarz-weiß, aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Sonst würdet ihr nicht lachen. Ja, der Mensch sucht Ablenkung, weil er glaubt, dass er die Gegenwart nicht meistern kann. Oder wir haben Angst, dass wir nicht genügen könnten. Das ist total real. Mensch, Herr, ich könnte wirklich schon weiter sein. Ich könnte Heilige sein oder ich könnte schon mehr verstehen. Ich könnte besser lehren. Ich könnte klarer sein. Ich könnte schon viel mehr Salbung haben. Ich könnte besser singen. Ich würde gerne auf einer größeren Bühne sein. All diese Dinge. Wir glauben am Ende, dass wir Gott nicht genügen. Und wir hängen in Scham, die uns nicht gehört. Und fühlen uns die ganze Zeit schuldig und es gehört uns auch nicht. Es gibt so ein schönes Kinderbuch von Giesbert. Der Giesbert, die Giraffe, der eigentlich total happy war mit sich selber in seiner Welt und im Kindergarten gegangen ist. Und seine Freunde hatten auf einmal kommen zwei Hyänen, die hinter ihm laufen und sagen, guck mal, was der für komische Flecken hat. Ja, und auf einmal hinterfragt er seine Flecken, denkt, hä, stimmt da irgendwas nicht mit mir? Und er wird immer kleiner. Sodass er am Schluss unter das Sofa passt und sich nicht mehr zeigen will, nirgendwo mehr hingehen, wenn seine Freunde sagen, hey, was ist los mit dir? Und fangen an, ihn zu erinnern an das, wer er ist. Und dann fängt er wieder an zu wachsen. Ein bisschen komplexer, aber ganz, das fand ich so ein schönes Bild für das, was Scham mit uns macht. Und Scham ist meiner Meinung nach der versteckte Feind Nummer 1 in der Kirche. Das ist crazy. Das gehört uns gar nicht. Boah, was geben wir echt da einfach ab an den Feind? Oh, das ärgert mich so, wenn ich schon drüber rede, wirklich. Wir fürchten uns, obwohl das der einzige Ort ist in der Gegenwart, wo wir Gott wirklich begegnen können, der real ist. Der ist wirklich dieser Ort hier und jetzt ist real. Und der einzige Ort, an dem wir auch verändert werden können. Wir können nämlich nicht verändert, wenn wir nicht da sind. Meister Eckhart bringt es so schön auf den Punkt. Er sagt, Gott ist allezeit bereit, aber wir sind unbereit. Meister Eckhart war ein mittelalterlicher Mystiker. Gott ist uns nahe, aber wir sind ihm ferne. Gott ist drinnen, wir sind draußen. Gott ist in uns heimisch, wir sind Fremde. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass das eine der wesentlichen Botschaften ist, die wir in der Kirche geben müssen und die wir für uns nehmen müssen und durch müssen, weil ich so überzeugt bin davon, die Kraft kommt von innen. Und ich glaube, das ist nicht nur meine Überzeugung, ich glaube, die Bibel sagt das. Ja, aus uns heraus, aus unserem Bauch strömt das Wasser. Was ist denn mit Eden? Da ist der Garten, dieser Ort des Seins mit Gott, der, by the way, Wonne heißt oder Freude. Gott hat uns nicht an einen Ort gesetzt, den er blöd findet. Und er wohnt auch nicht an einem Ort, den er blöd findet. Du findest ihn blöd. Vielleicht musst du da mal drüber irgendwie das anpassen. Nicht Gott sich, sondern du dich. Und er wohnt da in dir und du bist hier, Eden ist in dir drinnen. Und aus dem Garten fließen die vier Ströme, erinnert ihr euch? Da fließt das Wasser, kommt vom Heiligtum und fließt nach draußen. Nicht umgekehrt. Aber wir leben oft umgekehrt. Leben in Gottes Gegenwart ist der Ursprung. Als Adam und Eva sündigten, versteckten sie sich vor Gott. Zuvor lebten sie einfach in seiner Gegenwart. Gott rief Adam und fragt, wo bist du? Hallo? Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott das fragt? Wir Deutschen müssen viel mehr Fragen an Gott stellen. Wir meinen immer, wir müssen es wissen. Stimmt's? Also ich muss ja immer alles wissen schon. Ich muss als guter Christ und schon 10-mal als jemand, der betet und schon 10-mal als jemand, der lehrt, muss ich ja alles wissen. Die hebräische Kultur sagt, eine gute Frage zu stellen, ist viel, viel, viel besser, als eine Antwort zu haben, eine schlechte Antwort. Ich habe mir angewöhnt, Fragen zu stellen. Und dann frage ich, hey, Gott, warum fragst du denn? Also nochmal ganz kurz, also Gott ist Gott, Gott hat alles geschaffen. Ich vermute, dass Gott weiß, wo Adam ist. Also... Gott wusste genau, wo Adam war. Aber Adam wusste nicht, wo Adam war. Versteht ihr? Wo bist du? Oh! Scham hatte seine Sicht total vernebelt. Und alles war anders. Und er wusste überhaupt nicht mehr, wo er war. Er hat die Orientierung verloren und seine Sicherheit. Ist es nicht ein Zeichen von Gottes unfassbarer Liebe, dass er den beiden Umhänge macht, als allererstes aus Schaffell? Hallo? Wir sind gerade kurz vor Ostern. Boah, das berührt mich jedes Mal, dass das Erste, was er macht, ist Schaffelle machen und sie bedecken, ihnen was zum Anziehen zu geben. Dafür musste Blut fließen, dass diese Schaffelle zur Verfügung standen. Er lässt sie eben nicht im Regen stehen, er lässt dich nicht im Regen stehen. Ja, es hat Konsequenzen, dass beide gesündigt haben. Aber Gott bekleidet sie und gibt so schon am Anfang seiner Geschichte mit dem Menschen einen Hinweis darauf, dass er einen Plan für die Wiederherstellung hat. Und gibt Eva eine Verheißung auf die Frucht ihres Leibes. Ich glaube, deswegen sind Frauen so angegriffen, weil die Frucht kommt aus der Frau. Bis zum heutigen Tag. Und dann kam Jesus. Gott in Form von einem Mensch. Ich habe es gerade schon gesagt, ein Baby, das alles lernen musste. Der kannte nichts, der musste laufen lernen. Der ist hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen wahrscheinlich. Das wäre auch lustig, gell, mal zu wissen, ob er vielleicht über so, der hat sich das Knie aufgeschlagen, hä? Da ist ja gar nichts. Ich weiß nicht, wie es war. Also ich könnte mir vorstellen, dass es extrem nervig war, Geschwister von Jesus gewesen zu sein, weil der hat ja immer recht gehabt. Und der hat wirklich immer recht gehabt. Oh Mann. Er kam als ein Baby, das alles lernen musste, hilflos war und durch das aber jede Macht der Finsternis zum Schweigen gebracht wurde. Nicht durch einen perfekten, erwachsenen Menschen, der alle 7 Sinne zusammen hatte und immer genau wusste, was er tun sollte. Ein Baby. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ein Baby. Es ist wie wenn Gott wirklich ständig uns rumdreht und sagt, schau mal, und ich mach's genau andersrum. Der Fluch des Todes wurde aufgehoben. Für alle, die es annehmen, als gläubige Christen haben wir Zugang zu diesem Ort der Gegenwart. Hol dir nochmal das Zitat von Meister Eckhart vor Augen. Gott ist allezeit da. Mach nochmal die Augen zu und wir machen nochmal diese Übung. Und halt dir dieses Wort vor Augen. Ich will nicht, dass du darüber nachdenkst, aber Gott ist da. Alle Zeit da. Vater, ich bete, dass du das erlebbar machst jetzt. Meister Eckhart sagte, wie Gott dich findet, so nimmt und empfängt er dich. Lieben, Gebet bist du mit Gott im Hier und Jetzt. Das ist die Essenz von Gebet. Ich lade dich ein, dass du im Moment deine Hand auf deinen Bauch legst und mal tief ein- und ausatmest, mehrfach in deine Hand. Wie Gott dich findet, so nimmt und empfängt er dich. spür mal in dich rein und versuch mal ehrlich zu sein. Glaubst du das? Oder was glaubst du? Teresa von Avila sagt, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Das ist so schön, gell? Und wisst ihr, was ich noch schöner finde? Die war ein normaler Mensch. Weil wir haben oft so ein verklärtes Bild, egal von welchen Heiligen, weil wir haben die auch in den Freikirchen. Die heißen nur anders. Die waren normale Menschen, die genau mit dem gleichen gerungen haben, mit dem du heute hier sitzt. Wenn du ein bisschen die Biografien von den Julian of Norwich, Katharina von Siena, ich liebe sie, Teresa von Avila, die haben alle wirklich nicht leicht, ein leichtes Leben gehabt. Die Jeanne Guillon wurde sogar ins Gefängnis geworfen, weil sie so in dieser tiefen Liebe zu Jesus und Hohelied in diesem Kontemplativen war und wirklich wie eine Ketzerin dargestellt wurde. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Ich möchte dich einladen, ich komme hier zum Ende, dass du ein paar Fragen mitnimmst. Vielleicht magst du es dir aufschreiben, weil mir ist so wichtig, dass wir da nicht nur hören, ach, das war jetzt auch nett, sondern dass ihr wirklich was zur Reflexion mitnehmen könnt. Wir haben die Zeit jetzt nicht mehr, aber das könnt ihr in eure Zeit mit Gott einfach nehmen. Stell dir mal die Frage, wo lebst du meistens? In der Gegenwart, Vergangenheit oder in der Zukunft? Wo lebst du meistens? In der Gegenwart, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Wohin tendierst du innerlich? Wenn du nicht so recht weißt, wie du es beantworten sollst, dann stell dir mal die folgenden Fragen. Kannst du still sitzen? Länger als eine Sekunde oder 5 oder 10? Ich meine, richtig still sitzen für Minuten, vielleicht für 5 Minuten, 10 Minuten. Einfach sein? Kannst du in die Wolken gucken und dich freuen, dass die Wolken ziehen? Oder kriegst du schon die Krise und denkst, was könnte ich alles machen für den Herrn? Oder, oh, ich muss noch Wäsche waschen. Oh, ich muss noch die anrufen. Also stell dir die Frage, kannst du still sitzen? Fällt es dir leicht, runterzukommen? Oder bist du rastlos? Kannst du nichts tun und immer noch happy sein? Was ist, wenn du alleine bist? Kannst du allein sein, nicht Einsamkeit, oder kannst du allein sein aushalten? Wie geht's dir mit Stille? Was würde passieren, wenn du im Hier wärst? Und ich will das nicht kleinreden. Ich bin durch Trauma gegangen. Wenn du Trauma hast, dann ist es wirklich fast unaushaltbar, manchmal in der Gegenwart zu sein. Aber dann ist es auch ein Zeichen, Verantwortung zu übernehmen und wirklich in Prozesse zu gehen. Weil du gemacht bist, um in dir zu wohnen. So, ich will es nicht über einen Kamm scheren und sagen, oh, du musst einfach 2 Fragen beantworten, dann ist es erledigt. Das kann für deine individuelle Situation wirklich bedeuten, dass du in Therapie musst, dass du dir jemanden suchst, mit dem du in Coaching gehst oder so. Es kann sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann nimm dir diese Fragen und geh mit Gott ins Gespräch. Was tust du, um runterzukommen? Wo du dich hinwendest, ist dein Herz beheimatet. Ist es Essen? Ist es der Fernseher? Sind es Beziehungen? Wo wärst du eigentlich gerne? Und dann nimm dir Zeit, das aufzuschreiben. Und wenn dich das bewegt hat und du gern mehr wissen wollen würdest, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Ganzheitlich Gebet, weil ich so eine Sehnsucht habe, dass wir in eine Ganzheitlichkeit kommen als Geist, Seele und Leib, als Christen. Und weil ich glaube, dass wir alle berufen sind, einen Lebensstil des Gebets zu führen. Und das hat nichts mit Berufung zu tun, beziehungsweise, ja, es hat schon mit Berufung zu tun. Das ist nämlich unsere ewige Berufung. Ja, wir kommen aus der Nummer leider nicht raus. Wir sind berufen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und Gemeinschaft ist nichts anderes als Gebet. Gebet ist nicht alles. Das stimmt. Ja, wir können, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie vor der Welt verbergen. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Weil alles kommt aus der Verborgenheit mit Gott. Und wenn wir die nicht haben, dann brauchen wir nicht anfangen zu prophezeien. Wir können vielleicht ein halbes Jahr laufen mit eigenen Batterien, irgendwann ist die aber weg. Oder wir werden in Seele verfallen und aus eigener Power Dinge tun. Das wirst du aber auch nicht dein Leben lang aufrechterhalten können. Du bist geschaffen für diesen Ort der Gegenwart. Und ich wünsche dir, und ich möchte dich wirklich segnen. Vater, ich möchte diese Gemeinde hier segnen. Mit einem kontemplativen Herzen. Vater, ich danke dir für diese Weite, die ich spüre und die ich weiß von Claudia. Ich bete, Herr, für alle, die hierher kommen, dass sie das berühren können. Und dass egal wie laut oder leise, wie intensiv oder ruhig diese Gemeinde operiert, je nachdem, was du sagst, aber ich bete für dieses kontemplative Herz. Ich bete für das Verankertsein jedes Einzelnen in deiner Gegenwart, vor deinen Augen, vor deinem Thron, wie Maria zu deinen Füßen sitzend und einfach hörend. Manchmal einfach nur schauend, manchmal staunend ihn anschauen, einfach nur Jesus anschauen. Das Ziel von Kontemplation ist nicht, dass du dich selber findest, sondern dass du dich in Jesus findest. Vater, ich bete es für jeden, der hier ist, auch in anderen Kirchen und Gemeinden und dem Wochenende da waren. Vater, ich bete für die Entdeckung des Ortes der Gegenwart, für diese Entdeckung des Körpers und was für eine Herrlichkeit der Körper trägt, nämlich deine Gegenwart. Und ich bete für diesen Ort der Stille, Herr, dass es normal wird für uns. Vater, ich bete das für alle, die durch Trauma gehen und durch harte Zeiten gehen oder die körperliche Schmerzen haben und wenn sie ruhig werden, auf einmal das so spüren. Vater, ich bete für Gnade auf inneren Heilungsprozessen, für Beschleunigung. Ich bete für die, die festhängen. Herr, ich bete für Durchbrüche im Namen Jesu. Vater, ich bete, dass Knoten gelöst werden, dass Seelengefängnisse aufgetan werden. Herr, dass du mit ihnen an die Orte gehst und sie befreist. Damit sie sich selber wieder bewohnen können, dass die Anteile, die abgespalten sind, wieder Heimat finden im Körper, in Gottes Gegenwart. Herr, und ich bete für alle anderen, dass wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen für unser Inneres und das zu tun, was Gott uns gesagt hat im Garten, nämlich, dass wir diesen Ort bewahren. Und dass wir ihn bebauen. Unkraut wächst von selber. Aber Rosen brauchen Pflege. Vater, ich danke dir für diesen Ort, wo du wohnst und dass wir einen Körper haben, den du liebst. Herr, mach uns zu ganzheitlichen Menschen, Geist, Seele und Leib. Mach uns zu Menschen der Stille und des Lauten. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.